Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und ich begrüße heute zwei Gäste und zwar als erstes den Heiko. Guten Morgen.
Servus.
So, Heiko braucht man nicht mehr groß vorstellen, war jetzt schon des Öfteren bei uns mal hier zu Gast. Du bist natürlich der Chefredakteur von GameStar und GamePro.de und als zweiten Gast begrüße ich diesmal und diesmal zum ersten Mal dabei den Markus Wilding. Auch guten Morgen an dich.
Servus, hallo.
Markus, gute Alliteration bei uns. Jeder, der das erste Mal dabei ist, darf sich vorstellen. Deswegen würde ich doch mal gleich sagen, du erklärst mal kurz, wer bist du, was machst du und was hast du alles schon gemacht in der Games-Branche? Weil ich weiß, so viel darf ich vorwegnehmen, da ist einiges dabei.
Ja, hallo nochmal. Mein Name ist Markus Wilding. Ich bin in der Tat schon ein bisschen länger in der Games-Branche unterwegs. Ich habe 1994 angefangen. In sehr alten Zeiten, damals bei der Firma Seitec, ein Hardwarehersteller, bin dann schnell auf die Publisher-Seite gewechselt, war 3 Jahre lang bei Activision für die deutsche PR-Arbeit zuständig, bevor ich dann 2001 bei Take-Two gelandet bin, wo ich erst in der deutschen Niederlassung Head of PR war, damals für Rockstar Games und für alle anderen Spiele, die unter dem Take-Two-Label liefen. Und dann haben sich wurde ich 2005, kurz nachdem das Label, damals neue Label 2K, gegründet wurde, nach USA ins Headquarter berufen, damals in New York. Und dann habe ich da ein bisschen die Runde gedreht von New York über San Francisco und dann die letzten 4 Jahre in London im europäischen Hauptquartier. Und letzten Sommer habe ich dann dem Big Publishing ein bisschen in den Rücken gekehrt. Nach 10 Jahren wollte ich mit meiner Familie auch wieder zurück nach Deutschland und ich wollte vor allem auch mal was ganz Neues ausprobieren. Und seitdem bin ich bei Remote Control Productions hier in München als Communications Director tätig. RCP, Remote Control Productions, ist ein Produktionshaus, was mit kleineren Entwicklern, momentan aus Deutschland und Österreich, arbeitet elf an der Zahl und denen hilft, ihre Produkte zu entwickeln und die auch an den Mann, beziehungsweise in dem Fall an den Publisher zu bringen. Das ist sehr spannend und da bin ich jetzt mit Begeisterung wieder in der alten Heimat dabei.
Wunderbar. Unser Thema heute, es ist zwar Sonntag, aber keine Angst, wir machen hier keinen Stammtisch-Fußball-Talk. Ich glaube, das würde in dieser Runde auch für einiges an Streitereien und wüste Beschimpfungen führen. Unser Thema.
Keine Ahnung, wie du darauf kommst.
Das weiß ich auch nicht.
Ist mir auch unerklärlich.
unser Thema, also mal ganz kurz, vielleicht noch zur Erklärung. Ich bin Clubfan, Heiko ist Wolfsburg und wir haben einen sehr eingefleischten Bayern-Fan mit in der Runde, deswegen wer jetzt gar nichts damit anfangen konnte, das nur so als kurze Erklärung. Genau, unser Thema heute, und da müssen wir sagen, Markus, wir haben das tatsächlich schon ein bisschen länger auf dem Schirm. Wir haben da vor, ach, das war bestimmt schon ein halbes Jahr her, mal schon drüber geredet, dass das mal sehr interessant wäre, weil du da mal auf Facebook, ich glaube, zu einem Rant angesetzt hast über Metacritic oder zumindest hast du da irgendwie eine Debatte losgestoßen und dann wurde da sehr eifrig diskutiert und dann haben wir gesagt, ach, das wäre echt mal ein spannendes Brunch-Thema. Und dann hast du aber relativ schnell den Gedanken gefasst, dass auf der Quo Vadis, was ja diese große Entwicklerkonferenz in Berlin ist, die war jetzt jüngst, als Talk einzureichen und dann hast du gesagt, naja, es wäre vielleicht doch nicht so cool, wenn wir das im Vorfeld im Cast alles schon vorwegnehmen. Da würden wir ja dann mehr oder weniger schon den Talk ja irgendwie spoilern und dann lohnt sich das ja nicht mehr da irgendwie Leute anzuhören. Und dann gesagt, ja gut, klingt fair, dann machen wir das halt im Nachhinein und wir holen uns dann noch jemand dazu, der sicherlich auch mal von der Presseseite was zu dem ganzen Thema Metacritics, Testwertungen und so sagen kann und dafür ist ja dann auch Heiko dabei. Dein Talk hieß Meta-Fail, how Metacritic is hurting developers and publishers and what can be done about it. Da hört man, glaube ich, schon, dass du diese Metacritic-Seite nicht ganz so toll findest. Zumindest unterstelle ich dir das jetzt mal. Das hört man aus dem Meta-Fail raus. Bevor wir jetzt aber gleich da in das Thema reingehen, für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass jetzt einer der Hörer überhaupt nichts damit anfangen kann, vielleicht magst du, Markus, noch mal ganz kurz in wenigen Worten erklären, was ist denn überhaupt Metacritic?
Na klar. Metacritic ist eine Seite, die Wertungen, Spielewertungen aus der ganzen Welt zusammenfasst, sammelt, in eine Form bringt, auch mit Links versieht und sie dann in den sogenannten Metascore umwandelt. Das ist, sollte man meinen, eine Durchschnittswertung aus allen aus allen Wertungen. Aber Teil meines Talks ist tatsächlich mal aufzudecken bzw. zu beleuchten, dass es nicht ganz so einfach ist. Aber es ist nicht einfach nur eine schlichte Durchschnittswertung. Das ist eins der Probleme, da kommen wir nachher drauf. Metacritic gibt es allerdings schon sehr lange. Seit 1999 wurde die Seite erfunden, ans Licht der Welt gebracht. Und zwar haben sich die Erfinder Mark Doyle, seine Schwester und sein College-Kumpel aus USA Rotten Tomatoes zum Vorbild genommen. Das ist ja die Seite, die in den USA sehr erfolgreich schon seit längerer Zeit Filme bewertet. Games gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und die haben dann eben angefangen, das auf Games umzubauen. Inzwischen gibt's Metacritic allerdings für Spiele, für Filme, für Bücher und Serien, für eine ganze Reihe. Serien, genau. Also gibt's jetzt bereits seit 17 Jahren. Hat als Independent-Projekt angefangen, wurde dann von CNET übernommen und gehört jetzt zu CBS Interactive, denen pikanterweise auch GameSpot und Giant Bomb gehören, die unter anderem auf Metacritic geführt werden. Aber das nur am Rande. Da will ich auch gar nichts unterstellen, sonst fange ich gleich zu ranten an.
Gut, also dann wissen wir jetzt erstmal Bescheid, was das ist. Heiko, GameStar und GamePro, so als die deutschen Dickschiffe des Spielejournalismus, sind da natürlich auch gelistet.
So natürlich ist das gar nicht. Also es gibt auch viele größere Seiten, die dort nicht gelistet sind. Aber ja, wir sind bis dato noch Teil der Maschinerie.
Ihr schon, GameStar schon, GamePro nicht mehr.
Das ist GamePro nicht mehr, genau.
Genau, wechselt auch ständig. Das kommt auch noch dazu.
Ah, okay, dann habe ich da einen Recherchefehler gemacht. Ich habe nämlich bei denen mal nachgeguckt, was da alles für Magazine drinstehen. Und da kann man sich zum Beispiel auch angucken, GameStar wertet im Schnitt, also 75 Tests verzeichnet und die werten im Schnitt immer 3 Punkte besser als der Durchschnittswert und sowas. Und da war nämlich GamePro aufgeführt.
Das sollten wir mal allen Publishern schicken, die sagen, wir sind zu kritisch.
Und deswegen, da taucht der GamePro auf und deswegen habe ich jetzt fälschlicherweise behauptet,
Wir haben auch mit GamePro eingereicht. Ich bin jetzt tatsächlich überfragt. Ich glaube, wir machen es ab und zu auch noch mal. Aber
vielleicht ist es auch wieder drin. Also wie gesagt, das sagen Sie auf Ihrer Website selber, dass Sie mehrfach im Jahr das Ganze durchschauen. Und ja, also das will ich auch gar nicht mal kritisieren, weil oft
gehen Seiten. Ist auch nicht so einfach, mit denen zusammenzuarbeiten.
Also dass Sie das aktualisieren, das ist schon okay.
Ich kann manchmal verwirrend sein. Heiko, noch mal ganz kurz die Frage stellen. Und zwar, weil du sagst, ja, wir reichen da was ein. Also erstens, wie kommt man denn dann überhaupt auf dieses Metacritic? Weil ich meine, das ist natürlich eine US-Firma. Wie kommt man da als deutsches Medienhaus mit denen in Kontakt? Und zweitens, suchen die sich dann die Wertungen selber? Muss man die da jedes Mal in so eine Maske eingeben? Gibt's da ein Backend für die Firmen, die da mitmachen? Also wie sorgt ihr im Prinzip in der Praxis dafür, dass ihr dort irgendwie eure Wertungen hinbekommt?
Also es ist tatsächlich so, dass man die beliefern muss. Also man kann sich da entsprechend einloggen und das dann dort eben auch eingeben. Und das geht aber auch dort nochmal intern durch den Review-Prozess. Und bevor man überhaupt daran teilnehmen kann, wird auch die Relevanz geprüft, ob man da überhaupt mitmachen kann. Das heißt, es ist so, dass wir haben einen freien Autor, der in England lebt und der da quasi so ein paar ein Zitat aus dem Test dann immer extra auf der Metacritic übersetzt und das dann entsprechend mit der Wertung auch hinschickt.
Warum macht man das? Weil ich sehe jetzt keinen direkten Vorteil, weil im Grunde ihr bedient ein deutsches Publikum und die wollen auf GameStar.de ihre Testwertung lesen. Was habt ihr für einen Vorteil, dass ihr auf Metacritic gelistet seid?
Also es ist in erster Linie tatsächlich eine Image-Sache für uns. Also wir kriegen dadurch jetzt keine Klicks oder irgendwie mehr Besucher natürlich. Aber es geht in erster Linie darum, dass der GameStar/GamePro eine gewisse Relevanz beigemessen wird, weil wir eben auf Metacritics vertreten sind. Und das gilt insbesondere für natürlich die US-amerikanische Industrie, wo Metacritics nach wie vor eben eine sehr relevante Seite letzten Endes ist, die da einen großen Stellenwert hat. Und es erleichtert die Kommunikation mit PR-Managern aus den USA oder ist die viel PR, das weiß Markus ja selbst, der hat ja auch in den USA gearbeitet, ist nach wie vor sehr US-gesteuert. Und da kann es durchaus hilfreich sein, wenn dann eben, wenn man einen Entwickler, amerikanischen Entwickler oder auch einen Publisher kontaktiert und die einen eben dann schon kennen. Ja, und halt wissen, alles klar, okay, oh, die sind auf Metacritics. Das heißt, die haben eine gewisse Größe und Relevanz im deutschen Markt. Mit denen reden wir lieber mal. Also, das ist tatsächlich in erster Linie ein Business-to-Business-Image-Tool. Ja, also mehr als jetzt, dass es für die Leser für uns jetzt großartig relevant wäre.
Kannst du das bestätigen? Also, Markus, klingt ja jetzt einleuchtend, wenn man jetzt mal das Beispiel nimmt. Du sitzt tatsächlich in Europa, in der Take-Two-Europa-Niederlassung und musst jetzt zum Beispiel sagen, ja, wir laden irgendwie 35 Magazine aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, sonst wo ein und laden die zum großen Reveal eines irgendwie neuen Spiels ein. Und ich muss jetzt gegenüber der amerikanischen Niederlassung, dem Hauptquartier, rechtfertigen, warum ich diese 35 Magazine einlade. Und wenn ich denen sage, hier, die und die kommen und die sind alle bei Metacritic, dann wird das wahrscheinlich durchgewunken.
Ist tatsächlich absolut relevant, bis hin zu dem Punkt, dass, ganz ehrlich, als Publisher habe ich nur begrenztes Budget und kann nur eine gewisse Anzahl Leute einladen. Und natürlich werde ich als Publisher, wenn ich die Wahl habe, Magazine einzuladen, die auf Metacritic oder nicht auf Metacritic sind, werde ich im Zweifelsfall die auf Metacritic einladen. Denn wenn ich ein Event habe, dann mache ich den natürlich zum einen, um die Presse darüber zu informieren, was es Neues gibt zum Spiel. Aber selbstverständlich, machen wir uns nichts vor, das ist natürlich auch unser Job, als PR-Menschen und Marketing-Menschen natürlich das Produkt so positiv wie möglich darzustellen. Sprich, der Gedankengang ist natürlich, dass ich da Leute einlade, die sich ein Bild vom Spiel machen und hoffentlich einen positiven Gesamteindruck davon haben. Und wenn diejenigen auf Metacritic sind, du hast vorher angesprochen, GameStar ist eigentlich ein deutsches Magazin, wirkt eigentlich nur auf dem deutschen Markt. Wenn es aber auf Metacritic gemeldet ist und am Ende dann eine positive Wertung dasteht, dann wirkt sich das natürlich weltweit aus, weil dieser Score wird ja weltweit gelesen. Gilt natürlich auch für Negatives, das ist schon klar.
Dann gehen wir doch jetzt mal ins Detail. Also du hast ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen. Im ersten Moment klingt das alles recht harmlos, so nach dem Motto, ja, da wird halt dann international einfach melden die Magazine ihre Wertungen hin, dann wird da halt ein Mittelwert gebildet und ja, dann kommt halt wahrscheinlich aufgrund der Mittelwertausrechnung, wenn man da dann irgendwie die Ausreißer nach oben und unten mehr oder weniger rausbekommt, wird halt schon ungefähr so dieses internationale Wertungsmittel rauskommen. Aus dem Wort Metafail, was du für deinen Talk gewählt hast, Markus, schließe ich jetzt, dass das wohl noch nicht ganz so ist. Oder das noch können wir auch hier auch streichen. Also nicht ganz so.
Ja, also ich versuche mich irgendwie so zu fassen, mein Talk war lang, mein Rant war ausgiebig, dass ich es ein bisschen zusammenfassen kann. Und auch so kurz vorgreifen, dank der modernen Technik war ich gerade eben auf Metacritic und muss mich entschuldigen, Heiko GamePro und Daniel. GamePro ist tatsächlich inzwischen wieder drauf. Also GamePro Deutschland ist auch vertreten. So, also die Problematiken, die da auftauchen, sind folgende. Erstens, die Auswahl der Publikationen. Wie Heiko schon selber gesagt hat, man muss melden. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie du als Magazin, speziell als internationales Magazin, auf Metacritic geführt wirst. Das eine ist, eben proaktiv zu sagen, hey, Metacritic finde ich gut, weil dadurch erreiche ich Leser all überall und auch Publisher werden auf mich aufmerksam. Also sollte mein Magazin auf Metacritic geführt werden. Ich bin ein professionelles Magazin in meinem Land, also melde ich mich bei den Burschen und sage, bitte nehmt es mich mit auf, dann machen die eine Prüfung. Und dann passt es. Die einzige andere Variante ist, dass Metacritic, das Team von Metacritic selber auf euch aufmerksam wird und sagt, oh, die finde ich gut, die machen einen guten Eindruck, check es dann selber. Das heißt im Umkehrschluss, wie groß deine Seite ist, was jetzt das Alexa-Rating ist, wie groß der Markt ist, wie lange du dabei bist, wie professionell dein Team ist, ist alles irrelevant. Relevant ist nur, entweder bist du selber aktiv oder sie finden dich. Und in den USA ist es so, es sind derzeit 158 Outlets gemeldet auf Metacritic, 78 davon sind aus USA, was nur nachvollziehbar ist, weil es ein amerikanisches Magazin ist. Da ist der Markt so gut wie vollständig abgedeckt. Aber du hast große Länder wie Deutschland oder Frankreich, da ist es mehr oder weniger ein Witz. In Deutschland gibt es ganze 4 Magazine, die auf Metacritic gemeldet sind. Das sind GameStar und GamePro, das ist PC Games, von Computec und das ist 4Players. Und das war's. Und so gern wie ich GameStar mag und schätze und auch die anderen Vertreter, da fallen uns allen, glaube ich, auf Anhieb ein halbes Dutzend andere Seiten ein, die da auch gemeldet sein könnten. Warum die das nicht sind, ob sie jetzt keine Lust hatten, selber zu melden oder nicht gefunden wurden, das kann ich jetzt nicht sagen. In Frankreich sind es zwei. Zwei Magazine aus dem gesamten französischen Markt, was einer der größten weltweit ist. Gleichzeitig gibt es aber drei Magazine aus Griechenland zum Beispiel. Und nichts gegen griechische Spielemagazine. Und natürlich soll nicht alles auf die Größe des Marktes reduziert werden, aber da herrscht ein totales Ungleichgewicht. Also das ist das eine. Das andere ist, wie die Wertungen entstehen. Wenn ein Magazin wie GameStar die Wertung schickt, dann ist es wunderbar und überhaupt kein Problem. Denn GameStar wertet auf einer 100er-Skala. Und so macht es Metacritic auch. Das Problem ist nur, weltweit machen es nicht mehr so viele Magazine. Es gibt sehr viele, die machen eine Wertung von 1 bis 10. Das ist auch noch relativ easy, weil es natürlich einfach mal die Wertung direkt umgesetzt werden kann, umgerechnet werden kann. Dann gibt es aber auch viele, die benutzen das Sternesystem 1 bis 5. Da wird schon problematischer, denn wenn ein Spiel 5 von 5 Sternen bekommt, dann steht da bei Metacritic eine 100, also das perfekte Spiel. Das gibt es natürlich nicht, aber deswegen verwenden diese Magazine ja die Sternewertung, um zu sagen, hey, das Spiel ist total super, aber natürlich kann ich jetzt keine 100 vergeben. Gleichzeitig wird es dann richtig kompliziert bei den Wertungen, die Schulnoten vergeben. Das machen nämlich auch diverse, nicht hier in Deutschland, aber diverse in den USA. Und da verwendet Metacritic einen Umrechnungscode, der sehr, sehr seltsam ist. Und zwar, ich stelle euch jetzt die Frage nicht, ich habe es in meinem Publikum gestellt, ihr könntet vielleicht vorbereitet sein, aber ich habe das Publikum gefragt, wie würdet ihr denn eine Schulnote, im Amerikanischen ist es B-, das ist die deutsche 2-, auf eine 100%-Skala umrechnen? Und ich habe abstimmen lassen. Ich hatte 50, 60 Leute im Publikum. Es waren ungefähr 2/3, die gesagt haben, um die 75. 1/3 hat gesagt zwischen 75 und 70. Und ich glaube, es waren 2, die gesagt haben, vielleicht ist es weniger als 70. Eine 2- oder eine B- auf Metacritic wird umgerechnet als 67. Und das, richtig. Also da muss wirklich jeder lachen. Das ist einfach, das entspricht einfach nicht. Die haben ein System, dass sie gesagt haben, okay, wir rechnen das, wir müssen das so und so umrechnen. Das gibt's alles auf der Website im FAQ zu lesen. Das ist sehr ausführlich. Aber es entspricht einfach nicht der Wahrnehmung der Leute. Weil wenn du aus der Schule kommst und Wertungen aus der Schule gewohnt bist, ich habe in meinem Talk amerikanisches College-System und deutsches Schulsystem, da gibt es nämlich, wenn man auf Wikipedia schaut, die rechnen das um, gegenübergestellt, eine B- im College entspricht 81 und in Deutschland ist es 76. Und welches System jetzt das Richtige ist, das sei mal dahingestellt. Aber klar ist, dass die Wahrnehmung einfach eine komplett andere ist.
Heiko, jetzt haben wir ja für die ganze Diskussion im Prinzip so als gegeben vorausgesetzt, dass man ein Spiel mit einer Wertung irgendwie messen kann, dass man da eine Testwertung unterschreiben kann. Und ich weiß jetzt, das ist auch so ein bisschen so der Grund, warum ich da jetzt dich nochmal so mit reingeholt habe, dass ihr hattet, glaube ich, einen Relaunch oder was bei der GameStar vor, das ist jetzt mittlerweile auch schon ein Jahr her oder so, und da hast du eine Kolumne geschrieben, wo du so ein bisschen auch dann argumentiert hast, warum ihr weiter bei einer Wertung bleibt. Also ihr habt da in der Redaktion wohl diskutiert, habt auch mit der Community irgendwie diskutiert und dann fiel der Satz, den lese ich noch ganz kurz vor: Kunst lässt sich nicht in Zahlen bewerten, sagen die Kritiker von Spielewertungen. Das ist eine Ausrede, findet GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge. Wer verlässliche Kaufberatung liefern möchte, muss sich auch trauen, eine Zahl unter einen Test zu schreiben. Und jetzt sind wir ja aber schon, hast du ja gerade gehört bei Markus, als er gesagt hat 67, da haben wir alle schon gelacht, weil 67 ist ja nach dem modernen Wertungsschema oder wie diese Skala mittlerweile verwendet wird, ja eigentlich schon fast ein Verriss. Zumindest für eine große AAA-Produktion ist
es
67.
Für eine große AAA-Produktion ist es nicht das, was erreicht werden soll. Also da kann man ganz klar sagen, wird Herr Marx vielleicht noch ein paar Dinge sagen, was bei AAA und allein schon unter einer 80 ist, ist für viele schon eine Katastrophe. Also da würde ich sogar noch viel weiter gehen.
Da widerspreche ich nicht.
Genau, also das heißt, wir haben dieses Problem, dass wir uns immer mehr im oberen Bewertungsschema zusammenrotten, sag ich mal, wo dann tatsächlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, schon echt Spitzfindigkeiten stattfinden mit, das eine Spiel hat dann irgendwie eine 89 und das andere hat eine 88 und dann wird diskutiert, ob das jetzt, und wo ich dann einfach sage, da kann ich als normaler Konsument, wenn ich mich jetzt einfach mal so sehe, als Käufer einer Spielezeitschrift, kann ich nicht mehr unterscheiden, was der Unterschied zwischen 89 und 88. Also jetzt aber nochmal, um dein Zitat zu nehmen.
Ja.
Ich bin ja durchaus jemand, der sagt, ja, dieses ganze Wertungszeug ist doch eh Blödsinn. Und da sagst du aber, das wäre eine Ausrede. So verstehe ich zumindest jetzt deine Kolumne. Warum ist das eine Ausrede? Also warum glaubst du, man muss, um eine verlässliche Kaufberatung, Zitat, liefern zu können, tatsächlich eine Zahl unter so ein Produkt schreiben oder unter so einen Test?
Ja, also man muss natürlich da in den Kontext setzen, wo wir jetzt herkommen als Magazin. Ne? Und GameStar hat eine sehr starke Tradition einfach als Testmagazin. So haben wir angefangen. Wir hatten damals schon für Spiele, Zeitschriften, Verhältnisse ein sehr elaboriertes Wertungssystem. Das wurde dann ja noch viel elaborierter, als wir noch irgendwie 10 Kategorien haben, mit wo sich dann was errechnet hat und so. Also man hat uns da damals auch immer so gern so als diese Stiftung Spieletest bezeichnet. Und wir bedienen eine bestimmte Zielgruppe. Ja, das heißt, unsere Zielgruppe, das sind Core-Gamer, das sind sehr leidenschaftliche Hobbyisten. Und wir haben tatsächlich sogar darüber diskutiert, ob wir Spielewertungen abschaffen können, abschaffen sollten. Und haben uns dann bewusst dagegen entschieden. Wir hätten es uns auch leicht machen können, weil wir haben auch sehr große Umfragen zu dem Thema gestartet. Ich glaube, wir haben wirklich 3 Jahre lang an diesem neuen Wertungssystem seinerzeit gedoktert. Also völlig wahnsinnig, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und es ist tatsächlich so, dass sowohl bei GameStar als auch GamePro Print 90% unserer User dafür waren tatsächlich, dass, oder der Meinung sind, dass Wertungen für sie sehr wichtig sind. Und nur bei den Online-Usern waren es so um die 75%. Da merkt man auch schon gewisse Unterschiede in der Zielgruppe, aber eben immer noch eine starke Mehrheit. Das ist eine gute Frage, woher das kommt. Ich glaube, es liegt ein bisschen auch an der deutschen Tradition. Ja, wenn ich mich damals, als ich angefangen habe, so eine Zeitschriften zu lesen, ne, so mit Powerplay, mit den Grimassengesichtern und geht so bis Hilfe. Und
die waren gut, ja.
Total geil. Also ich würde das ja immer noch gerne einführen, aber die Kollegen wehren sich dagegen. Ich habe keine Ahnung, warum. Nein, aber es ist wirklich so, dass wir Deutsche bewerten gern. Ja? Und wenn man jetzt sagt, okay, Kunst lässt sich nicht in Zahlen bewerten, stelle ich ein bisschen wieder die Gegenfrage, wie viele Spiele sind denn wirklich Kunst? Es gab ein paar Spiele, die wir dann auch nicht bewertet haben, aber gesagt haben, die passen in kein Wertungsschema. Wir haben ja extra das Wertungssystem so umgestellt, dass es jetzt wieder auch durchaus geht. Und letzten Endes ist ein Großteil der Spiele, die wir auch behandeln, dann doch noch, ja, Unterhaltung. Und Spiele sind auch immer noch ein Stück weit ein technisches Produkt. Und das sich auch nach zu teilen, immerhin noch nach technischen Kriterien auch beurteilen lassen. Ne? Und wenn man jetzt mal so ein klassisches Beispiel nimmt, wie so ein FIFA-Spiel, ne? Da ist es, ich meine, wir können den brillant ausformulierten Test schreiben, das, wo die Leute zuerst als erstes draufklicken, ist der Wertungskasten. Ja, kannst du machen, was du willst. Also nicht mal die persönlichen Meinungskästen oder so. Wir sehen das sehr deutlich. Das, was mit Abstand, also nach der Startseite eines Tests, die meisten Klicks bekommt prozentual, ist der Wertungskasten. Heißt, es wäre für uns das Magazin noch schlichtweg ein relativ großes Risiko gewesen, das wegzulassen einfach. Und es ist schlichtweg so, wenn man jetzt sich überlegt, habe jetzt mein FIFA 16, dann kommt dann im November das FIFA 17. Dann wollen die Leute wissen, ist FIFA 17 besser oder schlechter? Und ja, nichts bringt das natürlich so schnell auf den Punkt wie eine Wertung. Ne? Wie gesagt, ich will mich jetzt auch nicht als der große Wertungsverteidiger aufstellen. Ich kann mir auch genauso gut eine Webseite oder ein Magazin vorstellen, das super ohne Wertungen funktioniert. Fakt ist halt, Stand jetzt ist es für ein Massenmedium, wie es dann ja doch die GameStar ist mit über 4 Millionen Visits im Monat und auch ein Service tatsächlich für unsere User.
Ja, ich stoß mich immer nur so ein bisschen an dieser Kaufberatung, weil was nützt denn mir die 90% für ein FIFA, wenn ich jetzt gar keinen Fußball mag? Also dann wäre ich ja mit einem 75er Rollenspiel vielleicht sogar viel besser beraten, weil mir einfach das Genre besser gefällt, weil das Spiel besser gefällt. Aber rein objektiv sehe ich das 90er Produkt und das 75er Produkt und müsste dann ja eigentlich zum FIFA greifen. Also das finde ich immer so ein bisschen das Problem,
Ja gut, aber das war ja schon immer so. Das ist ja keine neue Diskussion. Da das hast du ja auch bei Filmen oder hast du bei Büchern ganz genauso, wenn man sich jetzt darüber jetzt unterhält, ob jetzt, keine Ahnung, wir drei sind uns wahrscheinlich alle einig, dass Herr der Ringe ein fantastisches Buch ist. Meine Frau, die keine Fantasy-Literatur mag, behauptet das Gegenteil, ja, und sagt, dass allein die ersten 200 Seiten sind stinklangweilig. Ich sage, ja, wird die Welt eingeführt? Also, klar, Wertungen sind immer ein Stück weit Geschmackssache und da legen wir schon sehr, sehr viel Wert drauf, dass Wertungen auch immer nur im Kontext funktionieren mit dem Text und im Kontext funktionieren mit den Meinungskästen und auch eben auch mit dem Wertungskasten, wo die Wertung dann nochmal genauer aufgeschlüsselt ist. Und das ist uns schon sehr wichtig, dass wir uns schon sehr stark bemühen, zu erklären, wie diese Wertung, wo diese Wertung herkommt und wie sie zu interpretieren ist für den User. Mhm. Na, selbst jetzt bei einem The Banner Saga 2, das übrigens jeder von euch spielen muss, ganz dringend, steht schon sehr deutlich drin, ja, ihr müsst schon irgendwas mit runden Taktik und Texten, langen Texten anfangen können, sonst ist das nichts für euch. Ne? Also da gehen wir natürlich auch immer noch ein Stück weit von einem Grundinteresse aus. Und für diejenigen, die Fußball mögen, klar, wer Fußball nicht mag, der wird FIFA erst gar nicht anschauen. Also davon gehen wir aus. Und für diejenigen, die Fußball mögen, ist FIFA schlichtweg ein fantastisches Spiel.
Aber FIFA ist auch so ein Beispiel, wo ich mir denke, so, aber gerade da, denn wenn jetzt FIFA 15 eine 89 hat und FIFA 16 hat eine 87, dann heißt es, wenn ich mir die Wertungen anschaue, dass beides ganz hervorragende Spiele sind. Aber ja, gerade wenn ich Fan der Serie bin, interessiert mich doch eigentlich viel mehr, was hat sich denn eigentlich geändert und was sind denn jetzt die Unterschiede? Da muss ich ja doch wieder den Test lesen. Das ist ja meiner Meinung
blöd,
nach,
ne?
Ja, und das ist eins der Probleme von tatsächlich, um wieder auf den Bugbear zu kommen, von Metacritic, dass alles noch viel mehr, als es ohnehin schon ist, auf die Wertung reduziert wird.
Ja.
Und das habt ihr ja selber. Ihr möchtet doch selber, dass eure Leser die Texte lesen und nicht um immer nur. Sehen.
Ja, aber ich meine, wir wissen es ja selbst seit seligen Tropico 2 Zeiten, Markus, man kann den Leser nicht erziehen. Man kann ihn tausendmal sagen, das ist ein Spitzenspiel und trotzdem kauft es niemand. Und das ist halt so ein bisschen, ich finde auch ein bisschen diese Kritik an Spielewertung ist ja, also man kann ja diese Diskussion noch viel weiterführen, nämlich indem man sie zum Beispiel auf Userwertungen erweitert, weil das ist ja jetzt gerade, ne? Und das ist ja nochmal ein anderes Thema, wo dann wenn Fallout 4 bei Metacritic, wo man das Spiel ja nicht mehr gekauft haben muss, ja anders als bei Steam, um eine Wertung abzugeben, glaube die PC-Version, weiß ich, wo sie jetzt steht, aber die war irgendwie bei 1 von 10. Und warum? Weil eben Bethesda nicht den kompletten Client auf die DVD gepackt hat, sondern nur einen Teil und wurde dafür halt entsprechend abgestraft, ja, ob nun zu Recht oder nicht, das ist vielleicht wieder eine andere Diskussion, aber wir sind uns sicherlich alle einig, dass jetzt Fallout 4 per se kein desaströs schlechtes Spiel ist. Na, und also auch da finde ich zum Beispiel Spielewertungen durchaus wichtig, um da auch einen Kontrapunkt zu setzen zu dem, ja, ich sag mal so ein bisschen so Internet-Hass, der auch teilweise da auf Produkten teilweise auch niederschlägt mittlerweile.
Ja, klar. Und gerade bei User-Wertungen hast du ja irgendwie sowas, da gab es auch letztens einen Fall, was war denn das? Metal Gear Solid, glaube ich, da war irgendwie nur ein Key in der Packung drin und gar kein Spiel mehr auf der Disc oder sowas. Und dann
das natürlich auch total bescheuert ist für mich als Spieler. Ja,
aber natürlich nicht, ist es auch, man sollte das auch ansprechen und kritisieren dürfen, aber die Frage ist halt wirklich, ob dann das Produkt deswegen eine 1 von 5 Wertung auf Amazon verdient hat, weil das Spiel als solche ist ja immer noch hervorragend, es ist halt nur die Darreichungsform, die Kritik
aber als, ist. Ja, aber als Produkt insgesamt vielleicht für den User ist es dann wieder eine 1 von 5, weil er zu Hause kein Internet hat, ja, und blöd aus der Wäsche schaut. Also, wie gesagt, ich kann den Frust verstehen, ob es dann hat, vielleicht ist es ist wahrscheinlich dann auch ein sehr, sehr starkes Signal an den Hersteller. Aber das ist ja auch nochmal der Punkt. Ich meine, es wäre für uns, muss man auch mal ganz offen sagen, mein Leben als Chefredakteur der GameStar oder GamePro wäre viel, viel leichter, wenn wir keine Wertungen haben oder hätten, ja?
Weil dann nicht immer der Markus aus London anruft und sagt so, hey, sag mal, das muss aber doch mindestens eine 90
werden, oder? Nein, also mit Markus war das immer cool. Wir hatten unsere Diskussion, das waren immer Diskussionen fachlicher Natur. So muss das auch sein. Aber das selbstverständlich, also selbstverständlich ist es so, dass wenn wir jetzt mit unserer Wertung, ja, jetzt dafür sorgen, dass auf Metacritic plötzlich keine 8 mehr vor dem Komma steht, sondern eine 79 oder 78, und das kam tatsächlich vor,
und dann plötzlich ein Spieleentwickler seinen Bonus nicht mehr bekommt, den er nämlich nur bekommt, wenn er 80 vorne steht, dann bist du ganz schön, ja, da fühlst du dich auch als Chefredakteur des dafür verantwortlichen Spielemagazins schon ganz schön scheiße.
Das ist ein interessanter Punkt, behalt ihr mal im Kopf, den will ich dann gleich später nochmal anreden. Ich wollte jetzt nochmal Markus fragen, wie kann das denn sein, dass die GameStar bei wie vielen zig Magazinen, du hast für die Zahl genannt, die da gelistet sind insgesamt, tatsächlich so das Zünglein an der Waage sein kann? Also da müsste doch auch eine Form der Gewichtung einfach stattfinden, weil ich würde jetzt einfach mal behaupten, ohne jetzt die GameStar jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, aber natürlich ist der deutsche Markt als solcher dann doch nicht ganz so groß wie jetzt zum Beispiel, oder also der Markt schon, aber ich sag mal, ein Polygon wird natürlich international mehr gelesen und die angelsächsischen Magazine, ein Eurogamer oder sowas, haben halt den Vorteil, dass sie auch europaweit konsumiert werden oder sogar weltweit. Und dann müsste man den doch eigentlich auch mit einer Gewichtung in dieser Gesamtwertung von Metacritic mehr Gewicht einräumen. Dafür macht man ja eine Gewichtung. Findet sowas statt?
Die Gewichtung findet allerdings statt und das ist allerdings auch eine der Punkte, die ich eher kritisiere, weil also Gewichtung an sich ist zum einen per se schon mal so ein bisschen fragwürdig. Einerseits hast du natürlich recht, dass du sagst, manche haben mehr Einfluss als andere. Auf der anderen Seite, wer richtet diese Gewichtung aus und wie wird sie argumentiert? So wie es nämlich momentan ist, richtet sie natürlich Metacritic aus. Sie wird verargumentiert gar nicht. Das steht auf der Website im FAQ, der freundliche Satz, kannst du uns bitte, wie findet die Gewichtung statt? Kannst du uns erklären, wie die stattfindet? Und die Antwort, die im FAQ gegeben wird, ist absolutely not. Also richtig schön hingerotzt. Kann man jetzt sehen, wie man will. Aber Fakt ist, das ist eine der Sachen, es wird gewichtet und dieser fragliche Fall, den Heiko erwähnt hat mit dem Bonus, da gab es diese legendäre Geschichte eben mit Fallout New Vegas, was Obsidian für Bethesda gemacht hat, wo die dann veröffentlicht haben, dass sie bei 85% Metacritic einen Bonus bekommen hätten und sie haben den Bonus nicht erreicht. Und im Vorfeld für meinen Talk habe ich mir das Ganze mal angeschaut und es ist auf dem PC, hat es eine Wertung von 84 und auf 360 und PS3 damals noch hatte es eine Wertung von 83. Und wenn ich mir die Wertungen zusammenzähle für den PC und durch die Summe der Wertungen teile, also eine ungewichtete Wertung habe, guess what? 85.1%. Ist natürlich noch mal bitterer. Aber wie du schon sagtest, die Gewichtung hat schon eine gewisse Berechtigung. Aber wenn sie im Hinterkämmerchen stattfindet, ohne den Leuten zu sagen, wie das eigentlich zustande kommt, dann finde ich es ein bisschen fragwürdig. Weil dann kann keiner mehr nachvollziehen, warum das jetzt so geschehen ist.
Gibt es in Amerika nicht diesen Freedom of Information Act oder sowas? Aber ich glaube, das gilt nur für Behörden, dass man die dazu zwingen kann, die Sachen offen zu
machen. Ja, das gilt nicht für Privat. Ja, es wäre schön.
Nee, also das wäre wirklich schön. Das ist natürlich auch blöd, weil also einerseits kann man natürlich nachvollziehen, die wollen da Geld mitverdienen und wenn sie natürlich ihre Gewichtung und ihre Methoden offenlegen, dann könnte man jetzt im ersten Moment natürlich sagen, ja gut, dann kann ja jeder so ein Ding nachbasteln und kann sich ein zweites Metacritic basteln. Andererseits ist natürlich so eine Blackbox immer problematisch, wenn man nicht weiß, was da rauskommt. Und noch problematischer wird sie halt, wenn da wirklich Geschäftsbeziehungen oder Geschäftsboni oder irgendwas von abhängen. Und dann muss ich aber doch jetzt sagen, Markus, dann ist das doch hausgemacht. Also da hat doch der der Heiko als Chefredakteur kann doch dann nur mit den Schultern zucken und kann sagen, ja, Entschuldigung, ich kann ja nichts dafür, wenn ihr irgendwelche Boni aufgrund der Metacritic-Wertung aushandelt. Das habt ihr euch halt selber eingebrockt. Das hat nichts mit mir als Presse zu tun. Also hat doch die Branche, die Industrie dort selber sich dieses Ei gelegt, wenn sie sich so auf diese Metacritic-Wertungen fixiert.
Jo, das stimmt. Und da genauso kann mit Recht Metacritic mit Axel zucken und sagen, sorry, wir sammeln doch nur die Wertungen. Wie die Wertung, wie der Durchschnitt zusammenkommt, ist ein anderes Problem. Aber an und für sich, wenn jeder die Wertung ignorieren würde, dann würde nichts passieren. Das ist so, wie die NRA argumentiert. Das machen ja keine Menschen töten. Aber ich will nicht überdramatisieren. Nein, es ist aber wirklich, das ist tatsächlich so. Und ich möchte auch nicht immer nur das Ganze auf Metacritic reduzieren und kritisieren. Das ist tatsächlich ein hausgemachtes Problem. Da kann Metacritic nichts dafür, da können die Zeitschriften nichts dafür. Wenn wir uns als Industrie so darauf verlassen, auf ein bestimmtes Instrument und das Ganze auch unreflektiert tun, dass wir einfach sagen, wir nehmen die Metacritic-Wertung, wir nehmen nicht alle Wertungen. Darf man auch nicht vergessen, wir haben tatsächlich unseren eigenen Score gebastelt bei 2K. Als ich für die globale PR zusammen zuständig war, haben wir den sogenannten, wir hatten den Metacritic Average und den True Average. Der True Average war der Durchschnitt aus allen Wertungen, die wir bekommen haben. Es sind 158 Wertungen auf Metacritic. Für ein Top-Spiel kriegst du heutzutage weltweit bis zu 500 Wertungen. Die waren zum Teil 3-4 Punkte unterschiedlich wie Metacritic. Also das darf man, das muss man schon auch mal so sehen. Und wenn man das einfach unreflektiert sagt, okay, Metacritic Score X ist gleich Bonus Y, dann ist es tatsächlich unfair. Aber auf der anderen Seite, da ich ja nun mal von der Publisher-Seite komme, muss ich ein bisschen um Verständnis werben, wenn du als Publisher 8- bis 9-stellige Summen in eine Spieleentwicklung steckst von dem nächsten AAA Super Mega Hit, musst du natürlich irgendwelche Sachen einbauen, um eine gewisse, um eine Qualität zu halten, ist klar, aber du musst auch gewisse Motivationsspritzen einbauen. Und natürlich werden die oft an die Produktqualität oder Darstellung, Inhalt und so weiter gemacht. Und da spricht jetzt meiner Meinung nach nicht wahnsinnig viel dagegen. Das war letztendlich ein Bonus obendrauf auf das, was der Entwickler ohnehin bekommen hat. Aber ich finde es tatsächlich unfair, das an diesem Score festzumachen, weil er eben doch ziemlich, wenn man sich nur darauf verlässt, das nicht unbedingt das wiedergibt, was in der Realität weltweit dann wirklich dargestellt wird.
Und was ich ganz kurz noch als Anmerkung zu dem True-Score sagen wollte, auch da gibt's ja theoretisch nochmal statistische Feinheiten. Man kann ja theoretisch auch den Median ausrechnen. Und es heißt ja nicht immer, dass der Mittelwert, also dieses alle Werte addieren und dann durch die Anzahl der Werte teilen, dass das immer der beste Mittelwert ist, sondern man kann ja tatsächlich auch den Median ausrechnen. Da haben sich jetzt mal die 4 Semester Stochastik gelohnt, dass ich jetzt auch sowas in die Runde werfen kann. Also sprich, bei Median macht man es so, da sortiert man alle Werte nach der Größe und dann nimmt man einfach den, der genau in der Mitte steht. Also sprich, 50% der Werte sind oben drüber und 50% der Werte sind unten drunter. Und es kann teilweise extrem abweichen, wenn man halt, gut, bei Spielewertung wird es jetzt nicht so sein, aber es geht dann zum Beispiel, wenn man nach Gehältern geht oder sowas, wenn man jetzt halt sagt, da sind irgendwie in einem Ort sind 10 Leute, die alle 1.000 Euro im Monat verdienen und einer ist dabei, der verdient aber irgendwie 2 Millionen. Der wohnt halt da und hat irgendwie das viel höhere Gehalt als alle anderen. Dann wird man, wenn man den Median ausrechnet und wenn man den Mittelwert ausrechnet, ganz unterschiedliche Ergebnisse rausbekommen. Und beim Mittelwert wird man zum Beispiel sagen, was wollen die denn? Sind doch alles Topverdiener in dem Ort. Wenn man den Median ausrechnet, wird man rauskommen, nee, da kommt man bei 1.000 raus. Siehe da, sind doch nicht alles Topverdiener. Das sind jetzt nur so stochastische und statistische Feinheiten, aber selbst da könnte man theoretisch ja nochmal rumkritteln und diskutieren und streiten, was da jetzt eigentlich der bessere Wert ist. Deswegen
es gibt halt nie die eine Wahrheit, ne? Gerade auch bei Spielewertungen.
Genau. Oh, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst mit diesem einen Satz, die eine Wahrheit. Denn was natürlich überhaupt nicht rüberkommt bei solchen nackten Zahlen, ist der kulturelle Hintergrund. Es gibt einfach nur mal Spiele, die kommen in bestimmten Bereichen der Welt besser an als anderswo.
Hier bei uns in Deutschland,
Gothic auch in Deutschland, hohe Wertungen. Oder sowas. Ja, ich wollte jetzt generell an Genres festmachen, ja. Also aber auch bestimmte Art von Spielen. Gothic ist so ein prime Example, ein tolles Beispiel von Spielen, die jetzt in einem Land funktionieren. Sacred war auch sowas.
Ja.
Da war ich auch, hatte ich das Glück, die PR zu machen für den ersten Teil, der großartig war und in Deutschland voll abging und auch international unter ferner Liefen war. Aber es gibt ganze Genres. Es ist einfach so, dass Sci-Fi-Strategie in Frankreich wirst du niemals auf einen großen grünen Zweig kommen. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so, dass es einfach unterdurchschnittlich verkauft, aber auch, dass sich in den Wertungen widerschlägt, dass die Leute, weiß ich nicht, einfach weniger Bock auf diese Art von Spiel haben. Umgekehrt ist hier in Deutschland Aufbauspiele, der Wuselfaktor, laufen super, kommen total gut an, kriegen im Durchschnitt auch höhere Wertungen als anderswo, einfach weil die Befindlichkeiten anders, weil die Leute von vornherein, oder die meisten jedenfalls, positiver an ein bestimmtes Thema, an ein bestimmtes Genre rangehen. Und deswegen haben wir zum Beispiel dann das auch so gemacht, dass wir die Wertungen, diese Übersicht nicht einfach so haben stehen lassen, sondern wir haben Durchschnittswertungen per Land gebildet, um mal zu vergleichen, wie sich das so unterscheidet. Und da kamen zum Teil ganz erhebliche Schwankungen dabei raus.
Da gibt's ja auch nochmal wieder Streitereien. Also ich glaube, da wird Heiko auch ein Lied von singen können, dieses kriegt denn Anno einen Deutschland-Bonus oder sowas, ne? Weil Anno kommt in Deutschland immer super gut weg, aber in den USA sagen Leute immer so, hey, was ist denn das für eine langweilige Scheiße? Da macht man irgendwie stundenlang nichts, außer irgendwelche kleinen Transportwege optimieren. Das ist doch kein Spaß.
Ja, aber es ist eine ganz entscheidende Frage. Und das ist auch natürlich auch eine
Diskussion, die ich immer mal wieder auch mit Publishern durchaus auch führe, aber letzten Endes muss ich jedes Magazin oder jede Webseite fragen, für wen wertet sie eigentlich? Das ist nämlich das ganz Entscheidende. Und eine GameStar wertet, wir werten für unsere User, für unsere Leser. Also, ne, also wir wissen, wer unsere User, wer unsere Leser sind. Nämlich ambitionierte Core-Gamer, starkes Fable für Rollenspiele, Strategie, je oldschooliger, desto besser. Ne? Natürlich muss man das auch im Blick behalten, wenn man schreibt. Ja? Ich muss ja überlegen, für wen schreibe ich das eigentlich alles?
Und letzten Endes. Aber darf sich das auf die Wertung auswirken? Also auf den Text,
ja, selbstverständlich muss ich da, ja, natürlich muss sich das ein Stück weit auf die Wertung auswirken. Also ich würde behaupten, wenn man sich jetzt anschaut, keine Ahnung, in Battlefleet Gothic Armada, was wir jetzt gerade getestet haben in der 83, gehe schon davon aus, dass wir da, oder ich oder auch einen Banner sage, da sind wir halt wahrscheinlich eher im oberen Bereich des Wertungsspektrums, während wir bei so Spielen wie Adrift oder Everybody's Gone to the Rapture vielleicht auch eher am unteren Bereich des Wertungsspektrums sind, jetzt auf Metacritics. Kann man mich jetzt, ich vermute es schlichtweg einfach mal. Genauso wie wir bei einem Anno mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder beim oberen Wertungsspektrum sein werden, ganz einfach, weil wir für unsere Zielgruppe werten. Und selbstverständlich wird das auch in der Redaktion auch diskutiert. Und das ergibt sich natürlich auch historisch gesehen wieder. Ja, wenn du, das stellt uns ja im Übrigen auch vor Probleme, muss man ja ganz offen, weil wenn du noch mal eine Fehlwertung gemacht hast, ja, man ist ja auch nicht davor gefeit oder man hat vielleicht ein Spiel falsch eingeschätzt oder nicht ganz
gerungen.
Ja, das kommt vor. Ich sag nur,
zusammen.
Manchmal sind wir sogar auch gut und es stellt sich erst im Nachhinein raus. Also ich erinnere noch mit Freude daran, dass wir seinerzeit die weltweit niedrigste Wertung hatten für Black and White. Und es war eine 84. Und es hat echt nicht viel gefehlt, dass bevor das Spiel rauskam, die versammelte Community mit Fackeln und Mistgabeln vor dem Verlagsgebäude auftaucht. Also es gab nie so einen großen Shitstorm wie damals. Ja, und hinterher, jetzt sagen sie alle, selbst die 84 war noch zu
hoch. Ja, genau.
Ja, selbst die 84 war noch zu hoch. Ne? Und es ist nicht einfach. Aber natürlich spielt es mit, für wen man schreibt. Ja, 4Players hat auch wieder eine andere Zielgruppe, als wir sie haben. Und man bedient die natürlich auch ein Stück weit, klar.
Markus, ist das jetzt eigentlich nicht eine Diskussion, die völlig irrelevant geworden ist, weil was bringt es, wenn 50 Magazine da eine 90 drunter schreiben, du brauchst einmal nur einen PewDiePie oder einen Gronkh, der das spielt und der gibt keine Wertung, ist nicht bei Metacritic gewertet, aber wird wahrscheinlich, behaupte ich, viel mehr Leute erreichen.
Jo, also das ist zum gewissen Grade etwas, was ich auf der einen Seite begrüße, weil vor ein paar Jahren noch war die Abhängigkeit tatsächlich größer, muss man ganz klar sagen. Durch die, wir haben sie mal New Media genannt, die YouTuber, Twitcher, Blogger, Let's Players dieser Welt, haben da tatsächlich ein bisschen mehr Gleichgewicht reingebracht. Allerdings, um auf Heikos Punkt der Zielgruppe, der Leser oder seiner Zielgruppe jetzt speziell zurückzukommen, die Leser der GameStar geben regelmäßig Geld aus für ein qualitativ hochwertiges Magazin. Und warum machen sie das? Weil sie auch viel Geld für Spiele ausgeben und dieses Geld gut angelegt wissen wollen. Ich kann jetzt keine konkrete Zielgruppenanalyse von einem Gronkh oder PewDiePie anleiern oder aufweisen. Aber da sind natürlich viele Leute, die sich das Ganze anschauen zum Spaß, an der Freude und um unterhalten zu werden und weniger um, wie Heiko sagte, eine Kaufberatung zu bekommen. Da sieht man schon Unterschiede. Also ich bin nicht der Meinung, wie manche sind, dass klassische Spielemagazine aussterben sind und die braucht keiner mehr. Und nein, überhaupt nicht. Das wird auch weiterhin Bestand haben. Ob das jetzt immer Print sein wird, Heiko, weiß ich nicht. Aber ihr seid ja online auch schon sehr gut vertreten. Aber diese Art der Berichterstattung, die wird nicht aussterben. Aber ich finde es tatsächlich schön, dass das Ganze ein bisschen ausbalanciert ist. Es gibt ja auch nicht nur die, es gibt ja auch immer mehr Leute, die einfach, also früher waren es die Fanseiten, heute sind es halt die Leute, ja, ob das jetzt Let's Players sind oder einfach nur Fans, die spielen, aber dadurch, dass Social Media so groß ist, erreicht es eben einfach viel mehr Leute. Und dadurch haben die User dann andere Möglichkeiten, auch sich ein Bild zu machen. Aber wie gesagt, die Wertung gerade der großen Magazine ersetzt das nicht und wird es auch in Zukunft nicht ersetzen. Da bin ich mir
also wir für nach wie vor, also das hängt ja auch ein Stück weit damit zusammen, das ist tatsächlich auch eine Verantwortung, der man sich als Medium auch bewusst sein muss. Es ist nach wie vor so, dass Spielemedien, das gilt jetzt nicht nur für die Gamester, also das gilt genauso viel jetzt für den Game Informer oder und Jeux Vidéo in Frankreich, haben nach wie vor einen sehr hohen Einfluss. Jetzt gar nicht mal, weil jetzt irgendwie da so viele User das mitkriegen würden. Das, was ich häufig mitbekomme, das Entscheidende ist, dass auch durchaus die Chefeinkäufer jetzt von einem Amazon oder Media Saturn natürlich diese Fachmedien konsumieren und auf Basis von Wertungen oder eben auch Urteilen der Medien dann auch die Bestellmengen durchaus kalkulieren.
Ja gut, die lesen natürlich einen Games-Markt, das ist klar.
Also. Oder das, ja. Also, ja. Wir haben es schon relativ häufig gehört, wenn eine Wertung kam, mit der ein Publisher nicht ganz so glücklich war, kann dann auch gerne mal das Argument, so, nachdem der euren Test gelesen hat, hat er gleich mal die Hälfte der Stückzahl zurückgehen lassen.
Ja, das hat, glaube ich, durchaus natürlich Einfluss, ne? Weil man natürlich auch aufgrund dieser Wertungen schon auch so ein bisschen prognostiziert. Ich meine, das machen ja nicht umsonst auch die Publisher selber, dass die dann intern schauen, was sie da irgendwie zusammenrechnen. Und dann guckt man halt mal, okay, muss man noch was nachproduzieren lassen? Wie wird wohl so die Verkaufskurve ausschauen? Das glaube ich durchaus.
Also jetzt mal ganz ehrlich, ich will nicht den schwarzen Peter immer weiterschieben, aber ich bin, wie gesagt, schon länger dabei und ich war in den USA vor 10 Jahren und da hat sich noch kaum jemand groß für Metacritic-Wertungen interessiert, auch wenn es die damals schon gab. Damals hast du als PR-Mensch vom Vertrieb, vom Sales-Team die Vorgabe bekommen oder den Wunsch bekommen, doch möglichst viel an GameSpot zu geben, Exclusives, Vorabberichterstattung, weil GameSpot die ersten waren, die ein Tracking-System eingeführt haben und damit genau sagen konnten, dieser Artikel interessiert X Prozent meiner Leser, dieser Artikel interessiert Y und jetzt interessieren sich so und so viele Leser mehr für dieses Produkt. Und damit konnten die zum Handel gehen und sagen, schau mal, das ist Nummer 1 bei der GameSpot Leserinteressebewertung oder wie auch immer sie es genannt haben. Und ja, und dann, nach ein paar Jahren, wurde das Ganze abgelöst durch Metacritic. Jetzt war der Metacritic auf einmal das Score, das Allheilmittel. Es ist tatsächlich, geht sehr, sehr viel, viel mehr als man denkt, tatsächlich doch vom klassischen Handel aus, der einfach bestimmte Zahlen wünscht und bestimmte Ansprüche stellt. Und Daniel oder Heiko, wie schon sagt, also dann bei einem niedrigen Score wird auch dann gerne mal, es hilft dir da nichts, als Vertriebler bestimmte Stückzahl reingestellt zu haben. Die kann dir gleich wieder um die Ohren fliegen, weil ein Einkäufer sagt, ja Moment mal, das Spiel ist ja gar nicht so gut, weil der Metacritic-Score sagt, der ist schlechter als erwartet, also schicke ich dir den Kram wieder zurück.
Jetzt hieß ja das Ende von deinem Talk auch "And what can be done about it", Markus. Deswegen, damit wir vielleicht auf so eine bisschen positivere Note, dass wir nicht nur geschimpft haben über Metacritic, dass wir auf eine positive Note rausgehen. Was hast du denn dir als Vorschläge überlegt oder was kann man in deiner Meinung nach tun, um vielleicht so ein bisschen diese Macht von Metacritic, wie wir sie jetzt ja dargelegt haben, auch aufzuweichen?
Also diverse Punkte haben wir tatsächlich schon jetzt in unserem Gespräch angeschnitten. Das erste ist, was ich den Leuten tatsächlich gesagt habe, ist, informiert euch und informiert die Leute. Ich finde es nach wie vor unfassbar. Viele von den Problemen listet Metacritic selber in ihrem FAQ. Die sagen ganz offen, dass sie eine Gewichtung haben, wie sie die Magazine auswählen etc., wie der Durchschnitt gebildet wird zu einem gewissen Grade. Und die meisten Leute wissen das nicht. Das ist denen gar nicht bewusst, wie viele Magazine aus welchen Ländern kommen, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein Einkäufer eines deutschen Unternehmens kommt und sagt, der Metacritic-Score ist so und so viel, wenn 4 von 158 Magazinen aus Deutschland sind, was interessiert den denn der Metacritic-Score? Also das sind solche Geschichten, aber das wissen die Leute einfach nicht. Die andere Sache ist tatsächlich dann, was wir vorher gesagt haben, den Score auch zu interpretieren und zu sagen, okay, der Durchschnitt errechnet sich so und so. Jetzt schauen wir mal an, wo kommen die Zahlen eigentlich her. Dann vielleicht auch mal die Gesamtzahlen herzunehmen und nicht nur die Metacritic-Zahlen, weil bloß es herrscht manchmal so dieser Gedanke, dieses Empfinden, wenn eine Seite nicht auf Metacritic ist, dann existiert der Score nicht. Dann ist der Baum im Wald umgefallen und keiner hat es gehört. Was natürlich im entsprechenden relevanten Markt überhaupt nicht der Fall ist. Die andere Sache ist tatsächlich mit die angesprochenen neuen Medien, dass man als Hersteller, als Entwickler, gerade wenn man ein kleinerer Entwickler ist, einfach mal mit solchen Leuten auch mehr zusammenarbeitet, um ein bisschen auch andere Stimmen herzukriegen, damit man dann wiederum bei seinen Partnern das herzeigen kann und sagen, hey, es gibt nicht nur die nackten Zahlen, sondern es gibt hier viele begeisterte Leute, die viele begeisterte Zuschauer haben. Und letztendlich, gerade bei größeren Publishern, das, was ich eingangs gesagt habe, if you can't beat them, join them, nicht join, aber arbeite mit ihnen zusammen, dass man einfach mit den Medien dann konkreter zusammenarbeitet. Und da geht es nicht darum, um irgendwelche Zugeständnisse, sondern muss halt einfach schauen, wenn man eine Veranstaltung hat, die Leute einzuladen, wenn einem der Metacritic-Score wichtig ist und dass dann auch die Leute auf den Events vertreten sind, die das Spiel ausgiebig sehen, die diese Zahlen dann zusammenbringen.
Ich glaube, als Publisher hat man doch aber heute auch ein viel größeres Arsenal an ja so Markt- oder Marketing-Tools im Grunde eigentlich. Also früher, klar, musstest du halt nach solchen Sachen dann gehen, wie irgendwie, ja, wir haben so und so viel Vorberichterstattung, Magazin. Heute kannst du doch auch, vermute ich jetzt mal, vielleicht ist das anders, Markus, zu einem Händler gehen und sagen, schau mal, wir haben 50.000 Facebook-Fans innerhalb der ersten 24 Stunden, nachdem das Spiel angekündigt wurde. Oder der Reveal-Trailer von der E3 wurde innerhalb der ersten 2 Wochen irgendwie 5 Millionen Mal angeklickt. Und das sind doch auch schon jetzt relevante Größen, die man halt, als es nur Magazine gab, noch überhaupt nicht ins Feld führen konnte als Publisher.
Ja, also das ist ein Punkt, gut, dass du es noch anbringst, den haben wir bis jetzt noch nicht besprochen. Und das ist tatsächlich, dass wir in der heutigen Zeit natürlich nicht nur also die Presse auf der einen Seite und die YouTuber-Fans auf der anderen Seite haben, sondern dass man natürlich als Hersteller, Entwickler, Publisher auch noch die Möglichkeit hat, eben seinen Content nicht nur selber zu erstellen, sondern dank YouTube, Facebook und anderen Möglichkeiten auch direkt unters Volk zu bringen. Und auch hier ist es gerade als Entwickler hat man da Möglichkeiten, das muss nicht, die Leute sind es ja gewohnt, dass auch YouTuber was aus ihrem Keller oder Wohnzimmer bringen. Da braucht man keine hochglanzpolierten Marketing-Trailer unbedingt zu haben, auch wenn die immer helfen. Aber man kann sich auch als kleiner Entwickler hinstellen und seine Sachen selber produzieren, da erzeugt man Sympathie. Da bringt man eine Message raus, lange bevor das Spiel überhaupt auf den Markt kommt. Und dann tatsächlich hat man, wenn alles gut läuft und das am Ende das Produkt auch gut ist, hat man tatsächlich schon seine eigene Community, sei es auf Facebook oder auf anderen Plattformen, die mit der Wertung von einzelnen Magazinen vielleicht jetzt gar nicht unbedingt mal drauf wartet, weil sie sich ihre Informationen schon direkt von der Quelle gezapft haben, sozusagen.
Aber obwohl du jetzt gesagt hast, danke, dass du es noch ansprichst, es war natürlich, ich glaube, da wird Heiko mir auch zustimmen, natürlich ein leicht vergiftetes Lob, weil wir von der Presse natürlich sowas immer sehr bedenklich sehen, wenn so wer sagt, okay, jetzt machen die Publisher schon ihre eigene Berichterstattung und dort ist natürlich alles gefiltert und Hochglanz und da wird man kein schlechtes Wort über das Spiel verlieren und das...
Ja, also ich sehe das, also wie gesagt, ich sehe das gar nicht so eng, weil User sind nicht so blöd, wie sie häufig gehalten werden. Also ich bin schon der Ansicht, dass ein User sehr wohl unterscheiden kann, ob jetzt eine Berichterstattung aus einer unabhängigen Quelle kommt oder aus einer, die jetzt direkt aus der Industrie ist. Also
und das soll es ja auch gar nicht ersetzen. Und wie gesagt, also ich bin ja jetzt bin ich nicht mehr bei einem riesengroßen Publisher, sondern im Gegenteil bei einer Firma, die sehr klein hilft. Und wir haben einen Entwickler, der hat bei seinem Kickstarter-Projekt, sie haben es ein bisschen übertrieben, sie haben 114 Developer Diaries gemacht, weil sie sich tatsächlich über 2 Jahre hinweg jede Woche hingesetzt haben und über was geredet haben. Und natürlich hat es keine riesigen Hits bekommen, aber sie haben sich tatsächlich über den Zeitraum eine richtig schöne Community von Hardcore-Fans zusammengesammelt, die jede Woche darauf gewartet haben, dass der neue Teil rauskommt. Und wenn man sich das anschaut, das ist tatsächlich mal im Büro, mal im Auto, mal sonst irgendwo. Man muss da nicht groß, wie gesagt, die Marketingmaschine spielen lassen und jeden Beitrag auf SEO überprüfen lassen.
Star Citizen hat so 6-stellige Millionenbeträge gesammelt.
Ja.
Das stimmt, aber da geht es ja auch manchmal schief. Da gibt es auch dieses legendäre Video, wo er irgendwie das vorspielen wollte und dann ging gar nichts und irgendwie Dings abgestürzt.
Da hatten sie aber schon 6 Millionen.
Das war also, dann, stimmt, ja. Da brauchte man das nicht mehr. Ja. Dann hat er sich irgendwie in seinem eigenen Spiel verlaufen und fand es dann irgendwie blöd und war offensichtlich sehr angepisst von seinem eigenen Spiel. Das habe ich nur letztes Mal
überall. Das kann schon auch nach hinten losgehen, aber...
Oder es ist authentisch.
Ich wollte gerade sagen, Authentizität ist was ganz Wichtiges. Also ich weiß, es klingt ironisch von dem PR-Mann, aber nein, es ist wirklich so. Und das fand ich schon immer, Heiko, der weiß das, dass man immer, bin ich der festen Überzeugung, immer besser fährt, wenn man lieber mal was einsteckt, was Negatives, wenn man Sachen darlegt, die vielleicht nicht immer hundertprozentig gut sind, aber man sich damit seine Authentizität bewahrt. Das gilt für Entwickler noch viel, viel mehr als für Publisher. Aber auch bei Publishern spricht nichts dagegen, ein bisschen, gerade in der heutigen Zeit, ein bisschen Offenheit zu zeigen. Das macht einen nur sympathisch, wenn man zu Sachen steht, die vielleicht nicht ideal sind.
Eine Frage, die mir jetzt gerade noch kommt, und dann machen wir auch wirklich Schluss. Zahlen muss man da aber nichts für, Heiko, oder? Dass man da gelistet wird, oder? Weil ich jetzt gerade mir natürlich die offensichtlichste Finanzierungsfrage stelle. Was leben die denn? Nur von Werbeschaltung wahrscheinlich auf ihrer Seite, weil sie so oft geklickt werden?
Von Werbung. Okay. Also meines Wissens. Also von uns bekommen sie kein Geld.
Ja. Nee, hätte ja zum Beispiel
tatsächlich... Publisher sicher auch nicht.
Ja gut, also das wäre natürlich das Todesurteil für so eine Seite, wenn man wüsste, na Moment, ich kann da als Publisher einfach hingehen und mir einen Metascore von irgendwie 89 kaufen und kann damit dann hausieren gehen, dann wäre das natürlich sofort disqualifiziert für alle weiteren Diskussionen. Und deswegen glaube ich.
Was ich frage, um zum Schluss noch mal eine Lanze zu brechen für einen Metacritic, ja, also nein, das kannst du bei Metacritic nicht. Im App Store geht das schon.
Eine Wertung kaufen oder was? Oder?
Ach so. Ja, kannst du dir im App Store positive Wertungen kaufen.
Ja, stimmt, genau. Da sind wir dann aber wieder natürlich bei den User-Wertungen, die dann immer sehr vorsichtig genießen sind. Aber da kennt ja, glaube ich, jeder dieses Bild mit dieser asiatischen Clickfarm, wo irgendwie eine Frau sitzt und irgendwie 35 iPads vor sich hat und dort nur Wertungen für bestimmte Sachen dann irgendwie vergibt. Und das ist dann, da sind wir dann schon wieder so einem ganz anderen Fall. Aber ich halte ja irgendwie User-Wertungen allgemein für recht problematisch, auch wenn ich mir so Amazon und sowas anschaue.
Nächstes Podcast-Thema.
Nächstes sind sie sowieso, aber auf Metacritic sind sie noch mal problematischer. Und auch da kann Metacritic gar nichts dafür. Das Problem ist einfach nur, dass die Metacritics-Wertung immer beide Lager anlockt, die Fanboys und die Hater. Schau dir mal die Wertungen an. Geh mal auf Call of Duty, auf ein beliebiges Call of Duty. Da hast du immer eine
Durchschnittswertung. 1 oder 10, ne?
Genau, du hast eine Durchschnitts-Review-Score von irgendwas zwischen 80 und 90. Und die User-Wertungen, die liegen nicht zwischen 1 und 10, sondern die liegen zwischen 1 und 2 und dann nix und dann 9 und 10. Schau dir an, ich habe bei meinem Vortrag ein Beispiel genommen vom letzten. Ich glaube, da gibt es 1600 Bewertungen und davon sind 250 Mittel, also so zwischen 3 und 7. Und 800 sind zwischen 9 und 10 und 700 sind zwischen 1 und 2.
Und bei The Banner Saga 2 gibt es nur 36 User-Reviews, davon aber 33 positiv. Jetzt seht ihr, was falsch ist in dieser Industrie.
Ein schönes Schlusswort. Ich schreibe jetzt auf jeden Fall gleich mal eine Mail an die und frage mal, wie sie unsere 120%, die wir mir vergeben für alle Spiele, wie sie die dann dort einrechnen wollen und ob wir da auch Chancen haben, gelistet zu werden.
Machen wir's.
Bin mal sehr gespannt, ob sie sich melden. Gut, ich danke euch beiden fürs Mitmachen. Ich habe jetzt auch gar nicht erwartet, ist jetzt auch kein Vorwurf, dass wir da irgendwie ein abschließendes Urteil oder zu dem Ergebnis kommen, weil wie es mit Wertungen ist, über nichts lässt sich so schön streiten wie über Spielewertungen und natürlich lässt sich dann auch über aggregierte Spielewertungen wie bei Metacritic sehr schön streiten und da werden wir, glaube ich, auch jetzt keine abschließendes richtig oder falsch oder sollte man das machen, sollte man es nicht machen, was kann man dagegen machen oder sollte man was dagegen machen, rausfinden, sondern ich glaube, das, was Markus gesagt hat, dieses Aufklärung ist immer wichtig, weil wenn man weiß, wie irgendwas zustande kommt und wie man es zu einzuordnen hat, dann ist es schon mal die halbe Miete und dann hilft es, glaube ich, auch der Industrie ganz viel, wenn sie vielleicht sich nicht zu sehr darauf fixiert und auch den Usern, dass man dann vielleicht auch nicht so sehr, sehr auf irgendwie so ein einzelnes das Testergebnis fixiert und ich glaube, das ist auch im Sinne von Heiko, sondern auch einfach mal den Test liest und sich
dann so
auseinandersetzt. Ja, dann auch zu dem Ergebnis vielleicht kommt, ob dann ein Spiel, was vielleicht doch nur, sagen wir mal, eine 82 bekommen hat, trotzdem nicht ein Verriss ist, wie es ja teilweise dargestellt wird, sondern eben vielleicht möglicherweise ein paar Problemchen hat, aber trotzdem ein sehr gutes Spiel sein kann. Gut, wie gesagt, danke euch beiden und hoffentlich bis bald mal wieder.
Sehr gerne.
Machen wir's. Bis dann. Tschüss.
Ciao.